Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen jetzt ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Und zwar Edith Koschwitz, Ramona Rath und Robin Broadfoot. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die Reutlinger Kulturnacht steht heute im Mittelpunkt. Am Samstag geht sie über die Bühne. Mal wieder ein Event der Superlative. Wie lange seid ihr schon dran jetzt mit der Vorbereitung? Wie viel Vorlauf hat das?
Eigentlich gibt es keine Zeiten außer Kulturnacht, weil man hat die immer im Hinterkopf natürlich. Aber so die Phase, wo man dann wirklich konkret vorbereitet und Werbung dafür macht und Künstler akquiriert und Gespräche führt, die dauert so etwa ein Dreivierteljahr.
Also seid ihr jetzt seit quasi Anfang des Jahres, ist Kulturnacht euer wichtigster Begleiter?
Na ja, gut, es gibt auch ein Leben außerhalb der Kulturnacht natürlich, aber wir haben uns eben auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine richtig große Kulturnacht machen. Wir haben gesagt, alle 2 Jahre und dann aber richtig und mit viel Aufwand und so richtig als tolle Leistung schaut der regionalen Kultur. Und das bedeutet eben auch, dass wir dann schon richtig viel Arbeit investieren und richtig viel Herzblut.
Wie groß ist das Team? Wie verteilen sich die Aufgaben?
Also das Team könnte größer sein, aber wir beide jetzt, ich und die Ramona Rath, wir teilen uns da bestimmte Bereiche ganz schlüssig und effizient auf. Insofern sind wir auch ein eingespieltes Team. Und dann gibt's oft auch so Personen, die dann projektbezogen oder für irgendein Themenfeld dazukommen. Und auch so bestimmte Leute, die jetzt sich für ein Thema ganz besonders interessieren, zum Beispiel klassische Musik oder auch bildende Kunst.
Da habt ihr dann noch ein Pool von Leuten, auf den ihr zurückgreifen könnt, oder ist es dann?
Ja, wir haben dann ein Team, das sich auch regelmäßig trifft. Und in diesem Team werden die Aufgaben vergeben. Und dann gibt's auch so einen äußeren Kreis oder ein größeres Netzwerk, in dem dann immer wieder dann doch sehr viel Engagement zu spüren ist. Und eben bestimmte Künstler oder Künstlergruppen oder auch Einrichtungen sich dann doch ganz viel Gedanken machen und eben beitragen zum Gelingen.
Aber das große Ganze, das habt ihr unter euren Fittichen.
Ja, es muss ja immer einen Kümmerer geben. Und da läuft eigentlich schon das meiste bei uns auf.
Weil wir sind jetzt, glaube ich, auch, wir machen die 5. Reutlinger Kulturnacht. Und alle 5 Kulturnächte, da sind auf alle Fälle Edith und ich dabei. Und bei den anderen im Team hat es schon mehrere Wechsel gegeben. Jetzt, ob sie weggezogen sind oder eben einfach auch nicht mehr können. Aber wir sind eigentlich seit Anfang an dabei.
Ja. Das Kernteam, das gut harmoniert. Und wie verteilt ihr euch die Aufgaben oder wie verteilen sich die Aufgaben auf euch? Manches kann man sich ja nicht immer raussuchen.
Ja, es gibt ja auch Dinge, die fallen mal bei der Ramona. Wenn die Ramona angeschrieben wird von einem Künstler, dann antwortet sie. Und wenn ich angeschrieben werde, antworte ich. Also es gibt einen großen Bereich, wo sich alles mischt. Aber wir haben ja einen Verein, der zugrunde liegt und auch die Kulturnacht eigentlich mitverantwortet und als Vereinsprojekt hat. Und da ist die Ramona die Chefin der Kasse. Also sie hat praktisch die zentrale Funktion. Sie verantwortet die Mittel und ich bin eigentlich das Mädchen für alles und auch eben Programmgestaltung und Organisation im weitesten Sinne.
Die Mittel könnten immer mehr sein, aber wofür geht Geld drauf?
Na, logischerweise haben wir bei der Kulturnacht natürlich am Anfang viele, viele Firmen, die uns auch ganz normale Rechnungen stellen. Also wir haben zum Beispiel das tolle Programmheft, was wir jetzt hier haben, was beim GEA mit drin war oder auch im Schwäbischen Tagblatt. Da gibt es eine Rechnung und die müssen wir bezahlen. Wir haben Lichtkünstler, weil unser Motto ja Licht ist. Die werden das natürlich auch als Firma in Rechnung stellen. Wir haben die GEMA, die wir bezahlen müssen. Das wird auch einen Pauschalpreis geben für die GEMA, sodass kein Veranstaltungsort alleine die GEMA beantragen muss, sondern das machen wir komplett. Das ist ein ziemlich großer Brocken. Wir haben unheimlich viele Firmen, die uns unterstützen. Im Still-Wagner-Fabrikgelände brauchen wir natürlich auch eine Bühne. Wir brauchen Licht- und Tontechnik. Da kommen Rechnungen auf uns zu. Wir haben einen Grafiker, der für unsere Webseite sorgt, die Gestaltung, Druck, Drucksachen, Plakate. Und also es gibt natürlich viele, viele Firmen, die Rechnung stellen. Und das ist die eine Seite. Und das, was dann nachher übrig bleibt von allen, das ist dann das, was wir den Künstlern geben können. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Vorfeld so viel Geld wie möglich akquirieren. Auch mit großer Unterstützung natürlich der Stadt Reutlingen und mit ganz vielen tollen Sponsoren, die wir gewinnen konnten, sodass wir dann nachher die Ticketeinnahmen und alles, was reinkommt, also so viele Besucher wie möglich müssen kommen, weil je mehr Einnahmen wir haben, je mehr Geld können wir dann am Ende den Künstlern übergeben.
Da wird es dann anteilsmäßig mit der Gießkanne verteilt.
Ja, genau. Aber wir achten schon drauf, dass es sehr gerecht läuft. Also es ist uns natürlich wichtig, dass die Künstler, die am Abend auftreten und auch davon leben, also die das als ihren Beruf machen, dass die wirklich auch wissen, dass sie nicht umsonst aufgetreten sind, sondern dass die honoriert werden. Und wir glauben zumindest, dass wir in den letzten 4 Jahren eigentlich gut honorieren konnten. Nicht optimal, also es wird jetzt keine 1.000 Euro für einen Künstler am Abend geben, das kriegen wir nicht hin, weil so viel Geld wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Aber ich glaube, die Reutlinger Kulturnacht lief ganz gut, was die Honorierung betrifft.
Kann man da unterscheiden zwischen Profis und Amateure? Wird da so ein bisschen da?
Es wird nicht unterschieden. Aber ich meine, wir gucken natürlich schon, dass wenn jetzt zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn jetzt zum Beispiel ein großer Chor aus Reutlingen, der das in seiner Freizeit macht, und das sind 50 Leute, die da dann zusammen auftreten, aber die machen das nebenbei in ihrer Freizeit. Da werden wir natürlich jetzt nicht adäquat 50 Leute honorieren. Und wenn dann eben praktisch noch eine Band, die wirklich davon lebt und die auch gucken muss, dass sie dann vielleicht sogar an diesem Abend einen anderen Auftritt, wo sie dann richtig viel Geld verdient hat, hätte können, für die Kulturnacht aufgibt, weil sie sagt, die Reutlinger Kulturnacht ist uns aber sehr wichtig, dann wird das sozusagen im Verhältnis schon gesehen. Klar.
Wie groß ist die Hausnummer ungefähr? Wie hoch ist euer Etat?
Also ich kann nur sagen, was wir in den letzten Jahren gezahlt haben. In den letzten Jahren war, glaube ich, das Mindesthonorar für einen Künstler, weiß ich nicht, war vielleicht 100 Euro, wenn einer alleine irgendwo aufgetreten ist oder ein bildender Künstler. Und das Höchste, das ging schon in die 600 oder so.
Und der Gesamtetat? Ihr habt ja wie viele Künstler bei
ein paar hundert? Ja, der Gesamtetat, das ist so eine variable Größe. Der hängt eben von den Kosten ab. Und natürlich, was ganz, ganz entscheidend ist, ist der Ticketverkauf am Abend. Ja. Das ist die Einnahme. Wir haben vorher die Sponsoreneinnahmen und die Ausgaben, die die Ramona schon geschildert hat. Und dann brauchen wir natürlich diese Einnahmen am Abend. Und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Und die entscheiden dann letzten Endes.
Wie haben die sich in den letzten Jahren entwickelt?
Wir haben eigentlich eine relativ konstante Einnahmensituation, die wir aber gerne ein bisschen steigern würden. Es gab mal eine Kulturnacht, da war das Wetter wirklich richtig schlecht. Da war es dann, das hat man gespürt. Also es war nicht ganz so. Aber im Grunde sind die Einnahmen dann schon einigermaßen konstant. Und genauso auch die Künstler, die immer wieder dabei sind, die können schon auf Erfahrungswerte auch zurückblicken, was sie in etwa bekommen, sollte die Konstellation eben so wieder passen. Jetzt dieses Jahr haben wir ja schönes Wetter bestellt und viel Werbung gemacht. Tolle Künstler wie den Robin auch. Und dann hoffe ich, dass wir auch dann eine richtig schöne Win-Win-Situation herstellen können, dass eben die Künstler, wie die Ramona sagte, adäquat einfach auch am Erfolg beteiligt sind.
Früher war es ja auch mal erst im Oktober, die Kulturnacht. Seid ihr auch wegen dem Wetter ein bisschen nach vorne gerutscht?
Nicht direkt, nö. Das war einfach, das hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Wir brauchen ein bisschen Vorlauf nach den Ferien, weil man muss ja dann praktisch die ganze Werbemaschinerie anlaufen lassen. In den Ferien läuft leider immer ein bisschen wenig. Und dann sind wir so Ende September, Anfang Oktober. So um den Dreh rum waren wir immer drin. Da wird es dann schon dunkel abends. für die Lichtkunst optimal und das passt dann ganz gut.
Ihr habt es vorhin schon gesagt, es ist eine Art regionale Leistungsschau auch der Kunst- und Kulturszene, aber es gibt auch schon immer einen Schwerpunkt, eben das Thema Licht. Mhm. Was kann man sonst noch so als Markenzeichen, Besonderheit auch der Reutlinger Kulturnacht nochmal hervorheben? Wie ihr auch euer Konzept auch seht?
Also eine Besonderheit und eben was uns immer sehr, sehr günstig in die Hände spielt, ist die Konstellation der Einrichtungen in Reutlingen. Wir haben also im Prinzip kurze Wege. Deshalb können wir auch sehr gut die Lichtkunst präsentieren am Marktplatz, weil wir haben schon um den Marktplatz herum, wir teilen es ja in Touren ein, um den Marktplatz herum, die Tour Markt alleine hat schon über 20 Orte. Das heißt, man kann schon praktisch, wenn man am Marktplatz startet und dann 20 Orte besuchen möchte, ist man eigentlich schon überfordert und kann aber da schon aus einer ganz, ganz reichen Auswahl sich die Favoriten rauspicken. Und da haben wir eben Glück, dass wir so eine günstige, für Kulturnächte günstige Stadtstruktur haben.
Diese Touren ist ja auch was Besonderes. Sind die vor allem räumlich oder auch inhaltlich aufeinander abgestimmt? Wie sind die denn so?
Das ergibt sich ja. Also die sind wirklich nur räumlich aufeinander abgestimmt, weil es gibt inhaltlich schon im Vorfeld einige Orte, die wir selber, sage ich mal so, dramaturgisch versuchen zu planen. Das sind gezielt Orte, die wir auch wollen, weil es dort so eine Art Litfaßsäulen, so Säulen gibt, Highlights gibt. Aber ansonsten kommen ja viele Orte, die uns die Programmpunkte dann erst nennen. Und daraufhin kann man keine Rücksicht nehmen und den Leuten sagen, passt auf, hier machen wir Musik, da machen wir Theater und da machen wir bildende Kunst. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, weil es soll ja wirklich die Vielfältigkeit auch gezeigt werden. Und für die Leute, die eben vielleicht sich so eine Tour, wie Edith schon sagte, dass man vielleicht wirklich mal sagt, okay, es ist richtig viel und das hören wir ja auch immer wieder jedes Jahr, mein Gott, das ist alles viel zu viel, aber das ist ja der Sinn der Kulturnacht. Also das werden wir nicht ändern. Die Fülle wird bleiben.
Wie könnt ihr da
ein Konzept.
Genau. Ja, wie könnt ihr da noch einen Überblick behalten?
Ach, wir können eigentlich alles auswendig, so gut wie, gell? Weil wir jetzt dauernd uns damit beschäftigen und natürlich das auch ins Internet eintragen, Redaktionsarbeit machen. Wir haben natürlich alles mehr oder weniger jetzt im Kopf. Und dann haben wir auch schon eine ganz gute Systematik. Wir haben eben, wie die Ramona sagte, mit den Touren, wir haben eine Nord-Süd-Achse und dort haben wir quasi das regional so ein bisschen unterschiedlich eingefärbt, in 5 Touren gegliedert. Und da kann man immer so ungefähr sagen, aha, der kürzere Tour sowieso. Und da haben wir dann auch praktisch bestimmte Zuordnungen räumlicher Art dann, räumlich.
Manche Sachen macht ihr, ne, punktuell gestaltet ihr es und das andere kommt so ein bisschen, fügt sich so zusammen. Ne? Haben die da alle dann quasi freie Hand dann auch oder wie findet der Künstler auch seine Location oder umgekehrt die Location seine Künstler?
Ja, das können wir vielleicht gerade am Beispiel vom Robin. Er meldet sich. Mhm. Wir wissen, toll, den hätten wir gerne dabei. Wäre super. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hattest du gesagt, wo du hin möchtest oder
doch,
haben wir es dir vorgeschlagen?
Ich glaube, vor 2-3 Jahren, also vorletztes Mal wollte ich in diese Barockkapelle, weil das für Lichtobjekte besonders gut sich eignet. Und das war dann damals, aber jetzt weiß ich nicht, 2009 kann das sein. War schon belegt, auch eine andere Künstlerin, die Installation gemacht hat. Und dann habe ich einfach in das Stadtbibliothek ausgewichen. Aber in Auge, wirklich buchstäblich, habe ich diese Kapelle gehabt und war sehr froh, als ich dieses Jahr mich auch relativ spät gemeldet habe. Und das war noch frei. Also das hat, das heißt schon eine Mischung, gell? Ein Wunsch, dass man irgendwas an einem bestimmten Ort unterkommt und dann einfach gucken, wie es passt. Und in dem Fall auch die andere Beteiligte, ich bin nicht allein da drin, das ist auch ein Flamenco-Gitarrist und Tänzerin. Und man spricht diese Vielfalt an, das ist gerade ein Beispiel, weil Tanz und Licht, zunächst denkt man, passt nicht unbedingt, aber es fügt sich irgendwie und das ist spannend, auch als Künstler, dass man, weil man nicht genau weiß, wie wird das. Das ist immer noch ein bisschen Zufall drin, ja, und Spontanität drin und das macht es schon was Spezielles. Ja.
Mhm. Warst du im Vorfeld dann schon in Kontakt mit den anderen Künstlern oder ist das dann auch passiert
also
dann an dem Abend?
Man also muss sich wirklich am Treffen, da haben wir uns kennengelernt und da war auch noch einer dabei, der Puppentheater macht. Der könnte aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sein. Das heißt, man kann nur bedingt planen, aber wie gesagt, das finde ich eben, eine normale Ausstellung plant man vielleicht 3-4 Monate voraus und weiß genau, was kommt und alle Gegebenheiten. Und das ist hat auch ein gewisser Flair. Ja.
Aber auch zusätzlicher Stress? Oder wie ist es bei dir?
Ich glaube, das ganze Ambient ist nicht stressig. Also irgendwie ist es auch vom Organisation her so, dass man fühlt sich schon gut aufgehoben und auch die Kontaktmensch beim Heimatmuseum, die Inge Friese heißt sie, glaube ich, sehr angenehm und ich glaube, das verleiht einfach das Ambient, das ist relativ locker und ja.
Gab es da eine Ausschreibung dann oder hast du dich initiativ gemeldet?
Damals habe ich einfach davon die Presse, glaube ich, erfahren, darüber, dass es stattfindet und dass man sich melden soll. Und da habe ich mich auch damals gemeldet. Man schickt ein paar Beispiele rein. Und für mich war ausschlaggebend, dass es das Licht ein Hauptthema ist, ein Leitthema, weil das auch mein Arbeitsbereich ist. Aber weil das eben, überall, wo man hinschaut, ist Licht. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr passendes Motiv und kommt gut an.
Was genau du da machst, da kommen wir später nochmal dazu. Vielleicht das Leitthema Licht nochmal. Was ist Licht für euch so? Auch was mit, ne? Da kann man ja auch philosophisch so ein bisschen rangehen. Man kann effektmäßig rangehen, man kann konzeptuell rangehen.
Ja, genau. Licht setzt eben in Szene und verändert Orte, verändert Szenerien und gibt einen Rahmen so. Und dann kann man noch ganz pragmatisch sagen, okay, wir haben verschiedene Künstler, die verschiedene Sparten hervorragend abdecken. Das heißt, das Leitthema sollte dann eben praktisch ein Dach bilden. Und Licht bildet ein Dach optimalerweise. Wir haben das am Anfang 2007 ersonnen, dieses Leitthema. Und es hat sich bis heute bewährt. Also wir starten da immer mit dieser Idee, dass ein besonderes Lichtkunstprojekt am Marktplatz stattfindet. Und dann gibt es darum herum viele andere Lichtkunstprojekte oder viele Programmpunkte, die lichttechnisch irgendwie inszeniert werden. Aber es hat wirklich auch diese ganz pragmatische Seite. Es gibt eben so diesen Rahmen und das Dach und dann ist es so eine magische Sache, diese Veränderung der Szenerie. Auch ich bin sehr gespannt auf die Kapelle im Garten des Heimatmuseums, wenn da Licht inszeniert wird oder eine Szenerie dann entsteht, die nicht alltäglich ist, dann hat es eben auch so eine ganz besondere Anziehungskraft.
Was ist für dich Licht noch alles? Wie bist du auch zur Lichtkunst gekommen?
Ja, ich war in die 80er Jahre als Bühnenbildner und Bühnentechniker und Designer beschäftigt und war immer dabei, Szenen zu beleuchten. Und als das aus gesundheitlichen Gründen damals zu Ende ging, habe ich mich entschlossen, Licht für sich zu gestalten. Also nicht immer irgendwas beleuchten, aber das Objekt leuchtet selbst und habe auch Effekten angewandt, die ich auch im Theater benutzt habe, so alles sprinkeln, dass das Licht wirklich den Form optimal hergibt und so weiter und habe einfach teilweise fast aus therapeutischen Gründen angefangen, diese Lichtobjekte zu basteln, sage ich mal auf Schwäbisch, und nicht dran gedacht, wie das nachher verwendet werden sollte, einfach mal losgegangen und aus Schrottteile, aus gefundenen Sachen und Plexiglas und so diese Objekte gebaut.
Robin Broadfoot, Edith Koschwitz und Ramona Rath heute bei uns zu Gast im Lokalmagazin. Es geht noch bis 12 Uhr, respektive 8 Uhr in der Wiederholung, um die Reutlinger Kulturnacht am Samstag, dem 26. September. Robin, du bist Lichtkünstler und hast angefangen quasi als Therapie, ja, oder? Und machst jetzt aber ganz viele verschiedene Sachen. Und bei der Kulturnacht hast du die Kapelle im Heimatmuseum, im Hof des Heimatmuseums.
Genau.
Wie sieht's da aus und was machst du dann aus dem Raum? Was hast du dir da überlegt?
Aussehen tut's wirklich sehr fast geheimnisvoll, würde ich sagen. Also da habe ich es kurz angeguckt vor viele Jahren und gedacht, das wäre ein optimaler Ausstellungsort, eben wegen dieser Ambient. Das ist kompakt, es ist auch alt und es ist barock. Also wieder. Und ich habe Lichtobjekte, die auch fast wie Ikonen ausschauen. Also das sind auch, ich glaube, die passen sehr gut da drin. Und meine Idee ist einfach, die aufzubauen in dieser Art, dass die aussehen, als ob die vielleicht ein Teil von dieser Architektur sind und dazugehören irgendwie, vielleicht auch eine bestimmte Funktion haben, wie ein Ikon auch hat, und einfach sich einzufügen in diese Ambient. Ja.
Das heißt, die Figuren sind gegenständlich auch bei dir sozusagen,
genau.
Deine Objekte.
Die sind teilweise architektonisch, die sehen aus wie kleine Gebäude oder ja, und teilweise auch, wie gesagt, wie ein Symbol oder ein leuchtendes Relikt oder sonst was.
Aus welchem Material sind die?
Die sind aus verschiedensten Materialien, natürlich auch viel Plexiglas, weil das sind die Leuchtteile, aus geformtes Holz, Metall, gefundene Objekte und sind, beschreiben ist schwer, aber ein Oma hat mal gesagt, das sieht aus wie eine Torte, ja. Also die sind ungefähr tortengroß, kann man sich so vorstellen, relativ bunt, und die gibt auch buntes Licht und viel Schatten, Licht und Schatten von sich, und das rundet es so ein bisschen ab.
Welche Lichttechnik bevorzugst du? Da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren.
Oh ja, also ich habe über 30 Jahre diese Objekte gebaut, das heißt von Glühbirne über Halogen, Leuchtstoffrohren, und jetzt bin ich mit LEDs angelandet, und ich hoffe, dass es jetzt eine Weile dabei bleibt, weil jedes Mal baue ich alle um, also auf die neue Technik, und das dauert auch ein bisschen Zeit. Ja? Und das neue Technik, Technologie mit LEDs ist super gut, weil da habe ich keine thermischen Probleme, da habe ich auch kein Platzproblem, ich kann gestalten, wie ich möchte. Und jetzt in dem Umbau ist es nur zu sehen, dass das ähnliche Lichteffekt erhalten bleibt. Ja.
Viele Leute sagen, das Spektrum oder auch die Wärme vom LED-Licht würde noch nicht so ganz passen für manche Sachen. Wie ist das? Bist du da? Wie ist deine Einstellung dazu?
Also für mich ist es perfekt, weil diese Wärme will ich gar nicht. Das kalte Licht kann man immer mit Filter und verschiedenen Methoden auch steuern. Aber wenn es warm ist, dann sieht es aus wie am Lagerfeuer ein bisschen, und das will ich nicht. Ich will schon, dass das Licht intensiv ist und diese Schatten, Lichtschattengeschichte hervorruft.
Wenn du an Leute denkst, die dann deine Objekte und deine Lichtkunst sehen, hast du da irgendwie auch eine Botschaft oder willst du irgendwas hervorrufen?
Das ist hauptsächlich eine Formsache, also das Formästhetik, das ist einfach meiner Vorstellung entspricht, und das variiert natürlich von einer Schaffungsphase zum anderen, und ein roter Faden ist wahrscheinlich nicht da, das ist einfach je nachdem, was gerade mir einfällt und was ich für schön finde.
Und jetzt mit der Kapelle und dem Ikonenhaften, aber irgendwas Religiöses steckt vielleicht?
Nicht tiefersinnig, nur das ist auch aus dem grafischen Geschichte heraus, dass man einfach überlegt, wie sind Ikonen, wie kommen sie zustande, was ist die grafische Wirkung, dass diese Ikonen wirksam machen, dass die anziehend machen und vielleicht ein klein bisschen das Ganze den Spot geben. Also ich nehme es nicht ernst und religiös ist nichts dahinter, egal. Höchstens mal als Denkanstoß, ja.
Aber du beschäftigst dich dann doch mit den Hintergründen und ein bisschen Recherchearbeit kann da schon dabei sein.
Nur oberflächlich. Also wie gesagt, das ist aus einer grafischen Sichtweise finde ich die teilweise gelungen, teilweise nicht. Und versuche einfach, meine eigene Dinge zu generieren.
Und kannst du ganz kurz sagen, wofür Ikonen oder was da grafisch der Hintergrund ist?
Ich weiß nicht. Ich glaube, diejenigen, die gestalten, egal welche Land oder Religion, haben das über Jahrzehnten, Jahrhundert wahrscheinlich entwickelt. Und ich habe nur ganz kurze Zeit, die zu entwickeln. Also da habe ich wirklich nur diese künstlerische Gedanken dahinter. The religion of art.
Und das wird dann in der Kapelle auch noch zu sehen sein. Wie ist der Ablauf des Abends bei euch da geplant?
Wir bauen, glaube ich, um 18 Uhr auf an Samstag. Hoffentlich finden wir einen Parkplatz und brauchen nicht so viel weit zu laufen. Und dann, ich glaube, die Eröffnung ist um 20 Uhr. Auf jeden Fall, ich brauche nicht Dunkelheit, weil das drinnen geregelt werden kann. Das ist schon dunkel.
20 Uhr.
Ja. Und draußen vielleicht auch ein oder zwei, einfach mal zu zeigen, hier findet was statt. Und einstecken und anschalten.
Und dann bist du den ganzen Abend da, guckst dir den Flamenco an, der da noch ist.
Ja, ich freue mich auch drauf. Da ist auch Live-Unterhaltung mit eingebaut. Super. Also besser könnte es eigentlich nicht sein.
Ein glücklicher Künstler der Kulturnacht, der einzige, den wir heute hier haben, am Samstag dann sicher noch mehr bei der Live-Übertragung von 19 bis 23 Uhr auf dem Marktplatz. Da haben wir dann von unserem Studiozelt wahrscheinlich dann auch guten Blick auf diese große, neue, auch technisch anspruchsvolle Geschichte, die das Lichthighlight auf dem Marktplatz bei der Kulturnacht darstellt. Wie heißt die und was ist da genau so geboten?
Das Projekt heißt Wallstream und stammt von den Tübinger Lichtkünstlern Casa Magica. Die sind sehr bekannt und installieren Lichtkunstprojekte weltweit, kann man eigentlich sagen. Und dieses Projekt basiert auf einer sehr technischen Herangehensweise, also auf dem Prinzip der Augmented Reality. Was bedeutet, dass sich eine Realität in diesem Fall, um es auch ein bisschen künstlerisch oder magisch auszudrücken, dass sich Wesen aus den Hausfassaden entfalten werden, die dann musikalisch unterlegt sind. Sichtbar sind diese Wesen nicht direkt mit dem bloßen Auge, sondern die müssen gescannt werden. Das heißt, die Besucher sind gebeten, ihr Tablet oder auch eben ihr Smartphone, hat man ja sowieso dabei, mit da zu haben und im Idealfall schon vorab eine App herunterzuladen. Die heißt Layer. Diese App gibt es überall zu laden, zu installieren. Und mittels dieser App wird dann ein Lichtpunkt an den Gebäudefassaden, also die sind mit unterschiedlichen Farben und farbigen Lichtpunkten versehen, diesen Lichtpunkt zu scannen. Und dann entfaltet sich auf diesem Tablet oder auf dem Display, wie auch immer, diese Realität in Gestalt eines Musikstücks, eingespielt in Kooperation mit der Württembergischen Philharmonie. Das heißt, unterschiedliche Instrumente in kurzen Soli, die da sich zeigen werden in einer farbigen Gestalt, wie Piccolo, Flöte, Oboe, Trompete, Posaune. Die Töne werden, ist ja so ein bekanntes Verfahren, dass Töne umgerechnet werden können in Bilder. Und diese Technik liegt dem zugrunde. Es klingt jetzt alles furchtbar kompliziert. diese Technik liegt da zugrunde und dann wird diese Technik quasi als eine Art Film abgerufen. Und das Ganze kann man ausprobieren. Damit es nicht ganz so trocken klingt, rate ich dazu, auf die Seite Reutlinger Kultur nachzugehen und dort unter Lichtkunst sich das Beispiel anzuschauen, die App downzuladen und dann kann man sich das dort schon mal so zu Gemüte führen. Es wirkt natürlich viel schöner dann in echt auf dem Platz.
Aber es klingt total faszinierend. Denn wie weiß ich, welchen Ton ich dann kriege? Also ich scanne irgendwie, die Häuser sind anprojiziert, man sieht da schon mal Farben. Und dann halte ich irgendwohin mein Handy mit der App und drücke auf den Auslöser nochmal, oder?
Du hältst dein Smartphone hin und hast die App eben offen und tippst auf das Display und dann sieht man schon, dass sich diese App praktisch da ihren Punkt sucht und findet den im Idealfall dann und lädt dann ganz kurz und dann kommt praktisch dieses Wesen aus der Fassade.
Also
es sind so runde oder auch flügelartige Gestalten, die dann da in mehrfarbig und dann eben diese Musik darbieten und dann verschwindet diese Form wieder in der Fassade.
Und jeder Form, jedem Wesen ist ein Instrument zugeordnet dann? So.
Also praktisch ein segmentiertes kleines Konzert.
Und kann man die auch gleichzeitig auswählen oder ist es immer nur ein Punkt dann?
Da müsste man eine Gruppe bilden, die das alle gleichzeitig synchron machen, wird in der Realität nicht funktionieren. Das heißt, dieses Konzert ist dann eher so ein Gemisch. So muss man sich das vorstellen. Aber ich kann natürlich mit meinem Smartphone hingehen und einen Punkt nach dem anderen abrufen. Und das hält dann auch noch ein bisschen auf dem eigenen Telefon. Man kann es dann auch praktisch nochmal anhören am Tag danach.
Und wenn dann hunderte von Leuten da auf dem Marktplatz sind, dann gibt es wirklich ein wildes Konzertgemisch.
Ja, das wäre schön.
Aber verstärkt ist es nicht, das ist dann schon eine individuelle
Sache, die man dann einfach da praktisch abruft. Und die Künstler sind anwesend und helfen gerne ein bisschen mit oder erläutern das und dann sind wir einfach gespannt. Dann spielt sich quasi, wir setzen an die hinter die Realität oder vor die Realität des Platzes quasi eine andere Realität.
Und die Künstler Casa Magica haben sich mit der Philharmonie vorher kurzgeschlossen und da ihre Aufträge eingeholt.
Ja, die beiden Künstler Friedrich Förster und Sabine Weisinger arbeiten schon viele Jahre zusammen mit Friedemann Dehn aus der Württembergischen Philharmonie und mit ihm, er hat praktisch dieses konzipiert als neue Komposition, Wallstream 1 bis 9 heißt die, das sind praktisch diese Stationen und das wurde in Kooperation mit den Instrumentalisten der Württembergischen Philharmonie eingespielt. Eine super Sache, wir freuen uns da riesig drüber.
Aber das System lässt sich auch auf andere Städte dann übertragen. Das kann quasi überall, wo es Häuser gibt, wo man oder Mauern, die man anstreamen kann.
Könnte man das machen? Und dann können andere Kommunen ja auch die Künstler engagieren und das für sich entwickeln lassen.
Ist das Premiere jetzt hier in Reutlingen oder haben die es schon woanders gemacht mal?
Genau so nicht. Ich glaube, da gibt es aber auch keine Wiederholung, sondern es sind immer Dinge, die sich auf den jeweiligen Ort beziehen.
Ganz individuell und speziell. Wallstream ab Einbruch der Dunkelheit am Samstag bei der Reutlinger Kulturnacht. Gibt es noch weitere? Du hast vorhin gesagt, das Dach und der Rahmen, das ist das Licht. Wo strahlt es noch überall?
Ja, ich mache gerade mal weiter mit Tübingen. Es gibt noch einen Tübinger Lichtkünstler, Daniel Liewald von Leuchtwerk. Da wird diese Still-Wagner-Fabrik in Szene setzen. Also die Fassade und den Hof. Und in dem Hof werden dann noch die Beatstomper mit ihren Fackeln sein. Also da wird es dann eher so eine andere Stilrichtung geben, die mehr kraftvoll agieren wird. Und dann haben wir am Spitalhof, um nur mal ein paar größere Sachen rauszugreifen, am Spitalhof haben wir im Innenhof einen Lichtkünstler Matthias Rapp und im Spitalhofsaal eine Deckeninstallation mit der Künstlerin Daniela Weizmann. Das heißt, es sind also sehr sehenswerte Stationen, die man sich da eine nach der anderen vornehmen kann. Und natürlich eine temporäre Lichtkunst, die auch einen ganz anderen Charakter hat, gibt es noch im Wendler-Areal, da gibt es nämlich ein Feuerwerk. mit Musik unterlegt.
Das ist dann 11, 12?
22.30 Uhr. Das heißt, diese vorher schon angesprochene Nord-Süd-Achse, die kann man dann auch lichttechnisch quasi sich erschließen. Mit der Station natürlich 22.30 Uhr Feuerwerk am Wendler-Areal. Das ist natürlich relativ kurz. Da sollte man dann schon die Zeit ein bisschen im Kopf haben.
Von den Locations her ist es ja schon so, dass da einige auch dabei sind, in denen sonst nicht so viel Kultur läuft. Was kann man da nochmal alles vielleicht oder welche Locations haben da einen besonderen Rahmen auch für die Kulturnacht?
Also gerade die Stiel-Wagner-Fabrik, eine stillgelegte Fabrik, die früher Gabelstapler hergestellt hat, die steht leer seit einigen Jahren und in Erwartung neuer Nutzungen, und temporär lässt sich die für Kultur optimal nutzen. Da spielen 34, also es gibt 34 Auftritte von Bands, nicht ganz 34, aber manche spielen zweimal. Aber da gibt es dann praktisch über diese beiden Tage, Freitag und Samstag, ein ganz außergewöhnliches Programm, gestaltet mit Represent, also dieser Vereinigung junger Musiker, und ist praktisch ein temporärer Kulturort, in dem Bühnen aufgebaut werden, Lichtkunst. Es gibt eine Ausstellung, 12 Künstler stellen dort aus. Also es wäre so praktisch unser nördliches Highlight im Sinne eines ungewöhnlichen Ortes, der sonst auch nicht zugänglich ist.
Der steht sonst leer und weiß man schon was? Gibt es da schon irgendwelche Pläne? Was mit der passiert, mit der Fabrik, Gemeinderat?
Also im Moment ist es konkret so, dass der Raum einfach von uns belegt werden kann. Und wir eignen uns den auch gerne an für die Kultur.
Alle 2 Jahre dann einmal?
Ja, vielleicht nächstes Mal nicht mehr, aber so weit schauen wir jetzt nicht voraus.
Wir picken uns weitere Highlights raus. Ramona, du bist an einem Event im Franz K. konkret auch beteiligt gewesen in der Vorbereitung.
Das fing an auch eigentlich fast genau vor einem Jahr ungefähr, also wirklich im September, als wir die Orte alle informiert haben, dass da dass bei der Kulturnacht da ein Programm stattfinden soll, hat Andreas Roth aber gesagt, wir können den Ort haben, wir können das Programm selber gestalten, aber es soll auf alle Fälle ein interkulturelles Programm sein. Und dann habe ich gedacht, in erster Linie, ehe ich jetzt die ganzen italienischen, griechischen, türkischen Vereine anspreche und frage, ob wir da ein schönes, buntes Programm machen und das Thema Flüchtlinge wirklich jetzt gerade ein wichtiges Thema ist, dann habe ich gedacht, ich versuche mal mein Glück und versuche wirklich mal auch in den Unterkünften, die wir hier in Reutlingen und auch in Tübingen haben, Menschen zu finden, die Kunst machen, und ob man da vielleicht ein Programm auf die Beine stellen könnte, wo die Menschen, die jetzt gerade neu in unser Land gekommen sind, ihre Kunst zeigen können. Das war ein großes Vorhaben und das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht wirklich geschafft. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich noch eine große Band dabei, die wirklich ganz lange, also teilweise auch noch jetzt in der Karl-Zeiss-Straße wohnt. Das sind Musiker aus Mazedonien. Das ist Bayram Agushev mit Freunden. Und das, was ich vorhatte in Zusammenarbeit auch mit Kurt e.V., dass wir einen Trommelworkshop hier langwierig nachhaltig versuchen auf die Beine zu stellen, in denen Afrikaner zusammenspielen können und die dann ein Programm machen können, hat letztendlich nicht wirklich funktioniert. Bin sehr traurig drüber, aber ich habe auch gemerkt, dass die Kontaktpersonen, die ich dann eben immer habe, auch ziemlich oft wechseln, dass man dann auch unter den Menschen selber ein paar Probleme bekommen hat, wenn er spielt, spiele ich nicht, und sowas kam da wirklich alles. Aber ich habe mich dann trotzdem auf Künstler berufen, die auch irgendwie hier mal nach Deutschland gekommen sind, jetzt hier Fuß gefasst haben, auch schon eine kleine Fluchtgeschichte hinter sich haben, aber eben schon ein bisschen etabliert sind. Darum werden auf der Bühne dann stehen Safnama. Das ist eine westafrikanische Trommelgruppe, die vielleicht schon viele Leute kennen. Das sind Jugendliche, das war ein Projekt, was im Franz K. stattfand, heißt Talk. Da sind mehrere Jugendliche aus vielen Nationalitäten, wurden innerhalb eines Projektes für ein Jahr lang zusammengeführt. Die machen richtig tollen Rap, die tanzen und die machen Graffiti-Shows. Die habe ich sofort mit integriert, weil das Projekt einfach toll ist, was das Franz K. macht. Das sind Ida und Bakari. Bakari Kone ist ein wunderbarer Musiker und Ida kommt von der Elfenbeinküste und ist Schauspielerin. Die wird afrikanische Gedichte poetisch vortragen, vielleicht auch singen und Bakari wird sie begleiten. Das Landestheater Tübingen wird dabei sein mit einer Szene, die am 10. Oktober am Landestheater Tübingen Premiere hat. Das Stück heißt Abgesoffen. Das wird ist ein Stück, wo Spanier versuchen, Menschen, die hierher gekommen sind von Afrika, das nicht geschafft haben, dann wieder im Mittelmeer zu beseitigen. Das ist ein sehr böses Stück, aber ist eigentlich sehr, sehr aktuell jetzt gerade. Und was mich besonders freut, ich habe dann durch die Kontakte, die ich in den Asylcafés hatte, einen Dolmetscher gefunden, der mich unterstützt bei den Abend, dass der Abend in Arabisch und Französisch und eben auch in Deutsch und Englisch moderiert wird, sodass wir alle vier Sprachen als Moderation haben und dadurch auch die Möglichkeit haben, dass viele Menschen, die jetzt bei uns sind und noch kein Deutsch können, diesen Abend trotzdem genießen können, auch mit der Moderation. Und ich habe sehr, sehr viele Karten an die Asylunterkünfte hier in Reutlingen gegeben. Und ich hoffe, dass da auch ganz viele Menschen dann als Zuschauer kommen, weil das würde mich freuen. Ich habe jetzt auch schon die Rückmeldung bekommen, dass wirklich ganz viele das Angebot annehmen und am Samstagabend dann eben auch als Zuschauer im Franz K. sein werden.
Im Franz K. ein Abend unter dem Motto, gibt es da einen Überbegriff?
Welcome Refugees.
Welcome Refugees. Im Franz K. Als Teil der Kulturnacht kann jeder auch mit seinem normalen Kulturnacht-Bänzel
natürlich
da rein. Aber Flüchtlinge können separat da oder haben nochmal extra für dieses Event Karten bekommen.
Ja.
Tolle Sache. Die Kulturnacht ist gewachsen um einen Tag. Na, bisher war es eigentlich immer nur der Samstag. Was heißt hier nur? Aber jetzt kam der Freitag dazu.
Genau. Es gibt bestimmte Orte, ich habe schon einen angesprochen, die Stiel-Wagner-Fabrik, da machen wir wirklich viele Aufbauten. Also wir bauen dort zwei Bühnen auf, eine dritte Bühne wird quasi ertüchtigt. Und warum sollte das nur für einen Abend sein? Andererseits gibt es doch auch ganz viele Besucher, die immer sagen, oh, da weiß man gar nicht, wo man hin soll und das ist viel zu viel. Das kann man jetzt praktisch mit diesem Argument ein bisschen entkräften, dass man sagt, fang doch bitte schon am Freitag an. Und da gibt es dann drei Schwerpunkte. Also einmal dieses wirklich bemerkenswerte Bandprogramm im Stiel Wagner, das wir Oliver Adam und Florian Feilenschmied zu verdanken haben. Und im Spitalhof, ich habe es vorher schon angesprochen, mit dieser Lichtillumination der Decke, da wird quasi das Deckengewölbe lichttechnisch mystifiziert, kann man schon sagen. Und wir lassen auch in den Spitalhof eigens einen zweiten Flügel anliefern. Und da spielt das Klavierduo Zumbräuch und Diebold. Warum sollten wir für diesen zweiten Flügel denn nicht zwei Abende anbieten? Liegt eigentlich nahe. Die bringen auch gern ihr Konzert nochmal in voller Länge am Freitag, was sie am Samstag in Sequenzen nur bringen. Also lohnt sich unbedingt. Und das dritte Highlight, was wir dann am Freitag noch anbieten können, das dient der Einstimmung auf die 20er-Jahre-Party im Kali-Kino. Da gibt es eine Lesung zu den Roaring Twenties in Stuttgart und Berlin von zwei ausgewiesenen Fachleuten, nämlich Jörg Schweigert und Bridge Markland, die diese Zeit lebendig werden lassen mit vielen, vielen Bildern in einer Lesung. Und am Samstag, den Tag drauf, kann man dann feiern.
Richtig abhotten. Partys, Aftershow-Partys, ist ja auch immer Teil. Ne? Das eine ist eher so ein bisschen kontemplativ in der Kapelle und dann hat man aber auch noch Dinge, wo man selber richtig mitmachen kann oder aktiv werden kann. Ja?
Genau, die Orte beenden ihr Programm sehr unterschiedlich. Das ist auch jedem Veranstaltungsort anheimgestellt. Und es gibt eben Orte, die sich ganz stark für so Late-Night-Angebote eignen. Da möchte ich jetzt noch kurz, weil ich es noch nicht getan habe, auch die Tanznacht erwähnen in der Stadthalle. Also dort werden über 200 Tänzer diesen Abend gestalten. Gibt auch genug Gelegenheit zum Mittanzen und zum Schluss Party mit Fabrizio Larraia. Sehr bekannt mit seiner Tanzschule Dance and Music. Und im Kali natürlich, 20er Jahre Party, gibt es natürlich dann auch bis spät in die Nacht, bis der Letzte heimgeht quasi. Und ganz besonders feiern werden wir natürlich in der Steh-Wagner-Fabrik, weil da wird das DJ-Netzwerk NYADS, Not Yet Average Disco Shit, ab 1 Uhr auflegen.
Ab 1 Uhr gibt es dann da.
Und da werden wir uns dann alle treffen. Wer Lust hat, möge da hinkommen. Nach getaner Arbeit finden wir uns dort auch ein.
Ja, wie ist euer persönlicher Ablauf dann bei der Kulturnacht? Kriegt ihr da überhaupt was zu sehen oder nur die Aftershow-Party? Was ist da?
Ich glaube, ich mache mir wirklich immer, wenn ich dann weiß, wo ich wann sein muss, jetzt zum Beispiel im Franz K. muss ich vor allen Dingen vorher da sein, auch dass die alle ankommen, die Künstler, und ihren Soundcheck machen. Ich mache das meistens einen Tag vorher, dass ich mir den Plan für den, aber nicht wo ich was besuche und mir angucke, sondern wo bin ich jetzt wichtig? Wo muss ich jetzt hin und nochmal nachgucken? So Besuchsnummern fallen eigentlich dann nur dann ab, wenn ich mal eine Lücke habe und spüre, ach guck mal, jetzt habe ich mal 15 Minuten, jetzt wo bin ich gerade?
Ja. Und dann gibt es natürlich Feuerwehreinsätze, die genau. Wir vorher nicht vorhersehen können. Genau. Das heißt, auch der ganze Plan, Pläne sind ja oft so, dass man sie nachher umwerfen muss, weil irgendwas nicht funktioniert oder es irgendwo klemmt oder irgendwas nicht so läuft wie gedacht. Das heißt, da müssen wir dann eben ganz, ganz schnell hin. Aber im Grunde, wir sind an diesem Samstag ab 9 Uhr auf dem Marktplatz und sind praktisch ab 9 Uhr auf den Beinen. Vormittags ab 9 Uhr. Wir beginnen dann mit so einem Infostand und eben auch Vorverkauf. Und bleiben dann dort, bauen dann unsere Nachmittags- und Abendkasse dort auf und sind dann dort präsent. Nach und nach kommen immer mehr Helfer. Kommt auch ihr und baut euer Sendezelt auf und solche Dinge. Und die Lichtkünstler kommen. Wir sind präsent am Marktplatz und von dort aus schwärmen wir quasi aus und versuchen dann irgendwo die sprudelnden Quellen irgendwie dann günstig zu beeinflussen, so gut wir halt können.
Wenn sie Notfalleinsätze, dann sternförmig schwärmt er aus und guckt, was Sache ist.
Ich habe das Fahrrad dabei und fahre dann vom Fahrrad in die entfernteren Orte. Und wir haben dann immer so eine Ticketnotration dabei oder auch Helfereinsätze. Es fehlt jemand an der Kasse, da muss man sich schnell was überlegen. Also es sind einfach 70 Orte, die zum Teil oder zum großen Teil wirklich super gut organisiert sind, aber es gibt eben Einzelne, wo dann was Unvorhergesehenes passiert und da muss man dann ran.
70 Orte und wie viele kann man die Einzelveranstaltungen überhaupt noch zählen?
Also um die 200.
200 Veranstaltungen an 70 Orten an einem Abend oder an zwei Abenden, jetzt Samstag, 26. September, Reutlinger Kulturnacht. Robin, bist du die ganze Zeit in deiner Kapelle bei deinem Licht oder was hast du dir sonst noch so angeguckt, angestrichen? Hast du da überhaupt dann auch einen Blick für andere Sachen?
Auf jeden Fall. Also ich hoffe, wegkommen zu können. Mein Sohn kommt mit und der kann auch ein bisschen aufpassen. Wir wechseln uns ab. Und ich möchte auf jeden Fall die andere Lichtinstallationen sehen, wenn es geht. Besonders schön sind immer diese, was Frau Koschwitz auch erzählt hat, über die Beleuchtung von den ganzen Fassaden und diverse andere Sachen. Also so viel wie möglich reinziehen.
Ihr habt vorhin schon mal gesagt, man wünscht sich da auch ein bisschen Nachhaltigkeit, wenn das so ein Abend dann ist und dann ist alles vorbei. Wo gibt es Momente, wo das vielleicht dann, wo die Kulturnacht auch noch ein bisschen nachwirkt?
Also ich denke, wir können schon mit dieser Kulturnacht immer aufzeigen, dass Kultur ein ganz wesentlicher Standortfaktor ist in der ganzen Region. Wir sind ja praktisch nicht nur auf Reutlingen bezogen, wir haben genauso gerne und viele Tübinger Künstler dabei. Also wir sehen das regional und wir können mit der Kulturnacht in der Hoffnung, dass es nachhaltig sein wird und die Position der Kultur stärken wird, natürlich schon aufzeigen, es ist eine wichtige Sache, ein wichtiger Standortfaktor. Und wir können zeigen, dass in so einer Zusammenschau, die alle 2 Jahre durchaus legitim ist, dass da sich ganz, ganz viel entfaltet, gerade an diesen Kooperationen im Kleinen bis hin zu ganz, ganz großen Events, wie Robin eben auch schon gesagt hat. Man lernt sich kennen, auch innerhalb der Szene. Man arbeitet zusammen, man arbeitet spontan zusammen und es entsteht ein Gemeinschaftsprodukt. Und da denke ich, da sind wir schon sehr nachhaltig.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr da wart. Edith Koschwitz, Ramona Rath, Robin Broadfoot. Auf eine erfolgreiche Kulturnacht in Reutlingen am kommenden Samstag, 26. September. Offizielle Eröffnung, ist es auf dem Marktplatz da oder fängt alles einfach so ein bisschen an? Fließen, keine Eröffnungsrede oder sowas.
Es gibt einen Eröffnungsmarsch, kann ich auch noch kurz erwähnen, von der Württembergischen Philharmonie. Der Tag der Philharmonie findet gleichzeitig statt, also über den Nachmittag schon, also offene Beginnzeiten. Da dürfen Laien mit den Profis proben und da gibt es dann eine Eröffnungsfanfare sozusagen um 18.30 Uhr vor der Stadthalle.
Und damit sind wir am Ende des Lokalmagazins am heutigen Montag live. In der Wiederholung dann nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr früh. Außerdem 7 Tage lang in der Mediathek, komplett mit Musik und dauerhaft das Interview als Podcast auf der Seite wüste-welle.de. Die Wüste Welle ist auch bei der Kulturnacht dabei. Wir übertragen von 19 bis 23 Uhr und haben hoffentlich auch einen Bruchteil der aller Künstler, aber das ist dann in der Sendezeit trotzdem im 10-Minuten-Takt, würde ich mal sagen, gibt es da dann die Interviews mit den Künstlern. Aber empfehlenswert ist natürlich der direkte Besuch. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.